Jesus, wir danken dir, dass du uns festhältst und dass wir in dir geborgen und verborgen sind. Wir danken dir, dass wir am Ende dieses Jahres diesen Gottesdienst feiern dürfen. Dir zur Ehre, Jesus. Danke, dass du uns durch dieses Jahr hindurchgetragen hast, dass du mit uns und bei uns warst. Und danke, dass du auch mit uns in das neue Jahr gehst. Danke, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Dir zur Ehre. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Und danke, dass du jeden, der heute Morgen hier sein kann, segnest, dass du sein Herz berührst und dass du unser Leben in deiner Hand hast. Wir preisen dich dafür und danken dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen an diesem neuen Sonntagmorgen, an diesem letzten Sonntagmorgen in dem alten Jahr. Und schön, dass ihr alle da seid. Danke im Lobpreisteam, danke der Technik. Ja, was, ich habe mir so Gedanken gemacht, was predigt man am Ende von einem Jahr? Weil wir wissen, das neue Jahr hat wieder neue Herausforderungen und ich möchte uns einfach mitnehmen in diesen Gedanken, habe Glauben für das neue Jahr. Wir wissen, morgen beginnt ein neues Jahr und auch morgen werden Krisen und Kriege uns begleiten und Thema in unseren Nachrichten sein. Wir denken da an die Ukraine, wir denken da an Israel und wenn man so in den Nachrichten verfolgt, sind die Prognosen für unsere Wirtschaft ja auch nicht gerade rosig. Uns betreffen Inflation, Teuerung, steigende Energiepreise beschäftigen uns, steigende Zinsen für Kredite betreffen uns auch als Gemeinde. Wir haben gelesen, dass Vergünstigungen gestrichen werden vom Staat. Und in der Zeitung gestern habe ich Folgendes von unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gelesen. Er plädiert für eine Kultur der Sparsamkeit. Ich zitiere wörtlich, die Zeit des Füllhorns endet. Er sagt aus, dass die Menschen es nicht mehr gewohnt sind zu sparen. Dass alle vom Sparen reden, nur nicht bei sich. Und kündigt uns schon an, dass es nächstes Jahr zu Zumutungen kommen wird. Und dann fragt man sich natürlich, was bringt das neue Jahr? Ich habe mir gedacht, soll ich so eine Predigt anfangen, soll ich so eine Predigt am Ende vom Jahr beenden? Wir wissen, das neue Jahr wird Veränderungen bringen. Jeder von uns wird Veränderungen erleben. Du und ich werden Veränderungen erleben. Wir als Gemeinde werden Veränderungen haben. Und wir fragen uns natürlich, wie wird sich das nächste Jahr entwickeln? Ob dieser vielen Dinge, die uns ja beschäftigen, zurecht? Wird sich die Wirtschaft erholen oder kommen wir in eine noch tiefere Krise? Steigen die Zinsen? Wohl eher nicht. Gibt es Verluste an den Wertpapieren? Ist unsere Rente sicher? Oder gibt es zukünftig weniger? Steigen die Energiepreise? Wird es Frieden geben in der Ukraine? Wird es Frieden geben in Israel? Oder kommen gar neue Konflikte auf uns zu? Niemand weiß es wirklich. Was wir wissen, es kommt, wie es kommt. Gut ist, dass wir wissen und vertrauen dürfen, dass der Lauf dieser Welt in größeren und mächtigeren Händen liegt. Und ich möchte mal am Beispiel des Sturmes vom See Genezareth aus der Bibel, wie wir als Christen durchs neue Jahr und durch solche Zeiten kommen, aufzeigen. Ich möchte den Predigttext von heute Morgen lesen. Er steht im Lukasevangelium im 8. Kapitel in den Versen 22 bis 25. Da lesen wir, eines Tages stiegen Jesus und seine Jünger in ein Boot und er forderte sie auf, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie legten ab. Unterwegs schlief Jesus ein. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los und das Boot drohte voll zu laufen. In höchster Not beeilten sich die Jünger, Jesus zu wecken. Herr, riefen sie, Herr, wir gehen unter. Jesus stand auf und befahl dem Wind und den tosenden Wellen sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde still. Wo ist denn euer Glaube? Fragte Jesus sie. Entsetzt und erstaunt sagten die Jünger zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm, wenn er es befiehlt. Der erste Gedanke meiner Predigt heute Morgen, Jesus verhindert keine Stürme. Also wir sehen hier die Geschichte, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, sind unterwegs und verkündigen das Evangelium vom Reich Gottes. Und eines Tages, wie wir es gelesen haben, besteigen sie das Boot und wollen auf die andere Seite vom See Genezareth kommen. Und während dieser Fahrt, Jesus war wohl sehr müde, schläft er ein. Einige von uns sind ja wahrscheinlich schon auf dem See Genezareth gefahren und wenn es dort schön still ist, kann man da gut rüberschippern. Und plötzlich werden sie von einem Sturm überrascht. Und das ist ja auf dem See Genezareth nicht gerade unüblich. Der See liegt 600 Meter unter dem Meeresspiegel und wenn dann die Winde über das Hochland fegen, fallen sie mit großer Kraft in die Tiefe und bewirken einen außerordentlichen starken Sturm. Das mussten auch die Fischer wissen, wie der Petrus. Und da kann es zum Teil meterhohe Wellen geben. Und so war es denn auch. In Vers 23 haben wir gelesen, unterwegs schlief Jesus ein, mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los und das Boot drohte vollzulaufen. Also plötzlich waren die Jünger mit Jesus in Lebensgefahr. Das Schiff drohte bei diesem Wellengang unterzugehen, zu versinken und selbst ein guter Schwimmer hätte dort auf dem See Genezareth keine Überlebenschance gehabt. Und wenn man die Geschichte so liest, könnte man ja denken, Jesus ist doch mit im Boot. Und die Jünger sind doch auf seine Anweisung hin losgefahren. Hat Jesus denn nicht gewusst, dass ein Sturm kommen kann? Hätte er nicht warten können, bis dieser Sturm vorübergezogen ist? Und dann erst mit den Jüngern losfahren können? Warum hat Jesus sich und seinen Jünger so einer Gefahr ausgesetzt? Kann man ja fragen. Kann denn der Gott, kann Jesus, der Schöpfer von Himmel und Erde, nicht jederzeit in das Geschehen der Welt eingreifen? Warum hat er diesen Sturm zugelassen? Es ist zugelassen, dass seine Jünger und er in so eine Situation kommen. Warum wohl? Das ist die Wirklichkeit unseres Lebens. Es ist ganz normal, dass Christen in solche Situationen kommen. Und wenn die Jünger etwas in dieser Geschichte lernen können, wenn die Jünger etwas in diesem Sturm lernen können, dann ist es wohl so, dass selbst wenn man mit Jesus unterwegs ist, man in einen starken Sturm kommen kann. Selbst wenn Jesus im Boot ist. Und die Botschaft vom Evangelium auch für das nächste Jahr bedeutet nicht, glaube an Jesus und alles wird easy. Und du wirst keine Herausforderungen mehr haben. Dir wird kein Leid mehr zustoßen. Auch wir Christen sind allen Gefahren wie Unwetter, Erdbeben, Wirtschaftskrisen, Lebenskrisen und so weiter ausgesetzt. Denkt an die Menschen in Norddeutschland, die vom Hochwasser bedroht sind. Es gibt eine Pfingstgemeinde auch in Verden. Es gibt eine Pfingstgemeinde in Oldenburg. Auch sie sind von dem Hochwasser betroffen. Also wir Christen sind genauso Lebenskrisen ausgesetzt wie auch Menschen, die nicht an Jesus glauben. Was will ich damit ausdrücken? Jesus verhindert solche Stürme im Leben nicht. Und Lebensstürme eines Christen können ja sehr heftig sein. Und jeder von uns kennt doch solche Lebensstürme. Wenn wir in die Geschichte hineingehen, wissen wir, dass es den Christen in Jerusalem materiell ja nicht gut ging. Und dann hat niemand gefragt, ja, war die Gemeinde in Jerusalem vielleicht nicht gehorsam? Oder wenn sie hingegeben an Jesus leben würden, hätten sie keinen Mangel? Nein, das war nicht die Frage, sondern das Thema bei den anderen Christen war, denen es besser ging, dass sie ihnen geholfen haben, als sie von der Not der Gemeinde in Jerusalem gehört haben. Wir lesen in der Apostelgeschichte 11,29, deshalb beschloss die Gemeinde in Antiochia ihren Brüdern und Schwestern in Judäa zu helfen. Jeder in der Gemeinde sollte so viel geben, wie er konnte. Und wir wissen, wenn wir ein bisschen uns auskennen im Wort Gottes, dass Paulus diese Spenden dann nach Jerusalem gebracht haben. Und wenn wir das Leben von Paulus betrachten, sehen wir, dass er auch viele gefährliche Stürme erlebt hat. Der Mann Gottes, der fürs Reich Gottes unterwegs war. Zur Erinnerung, ein kleiner Abschnitt aus der Bibel, aus seiner Lebensbiografie. 2. Korinther 11, 24 bis 25. Da schreibt er über sich selber: 5-mal habe ich von den Juden 39 Schläge erhalten. 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und 1-mal hat man mich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten und 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Da hätte man doch auch denken können, Mensch, der Paulus ist unterwegs für das Reich Gottes und warum lässt Gott es zu? Aber was, und da ist er uns auch ein Vorbild, was Paulus in all diesen Stürmen seines Lebens wusste: Jesus ist bei mir. Er ist mit mir in meinem Boot unterwegs, so wie es Jesus auch versprochen hat. Matthäus 28, 20 steht: Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist doch unsere Wirklichkeit des Glaubens. Dass Jesus auch in Lebenskrisen, in Lebensstürmen, in Veränderungen mit uns und bei uns ist. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich Veränderungen nicht so sehr mag. So immer, so alles strukturiert, keine Unterbrechungen. Am Montag schon wissen, was am Sonntag passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und mit Jesus zu leben bedeutet ja nichts. Nicht Rentner zu werden, nicht von Krankheit, von Unfällen, von Arbeitslosigkeit, Rentenverlust und Lebenskrisen verschont zu werden. Aber was wir wissen dürfen, Jesus ist mit uns in all diesen Stürmen. Und er bleibt auch in diesen Stürmen an unserer Seite. Und er wird uns auch durch diese Stürme hin durchtragen und ans Ziel bringen, wenn wir ihm treu bleiben. Und so eine Herausforderung, ich weiß nicht, wer mag Lebenskrisen, ich nicht. Und trotzdem haben wir sie alle erlebt. Und eine Herausforderung in solchen Situationen, wo wir vielleicht auch den Weg Gottes in unserem Leben nicht so ganz deutlich verstehen, dass wir in unserem Glaubensleben, wenn wir in solchen Stürmen sind, dass wir nicht die Allmacht und die Güte und die Liebe Gottes in Frage stellen. Ihr kennt sicher die Fragen: Die anderen sind alle mehr gesegnet wie ich. Denen geht's gut. Auch meinen ungläubigen Arbeitskollegen, denen geht's so viel besser wie mir. Ich bin jetzt so, mir geht's im Moment nicht so gut. Ich habe eine Krise, bin krank oder muss mich verändern. Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir die Fragen schon gestellt haben. Und es kann sogar bei Menschen dazu führen, dass man sagt, wenn Gott es zulässt, dann wende ich mich vom Glauben und von Jesus ab. Und Jesus beschreibt es sehr deutlich im Gleichnis vom Sämann. Da erzählt er von solchen Menschen. Wir können das mal nachlesen in Matthäus 13, 20 bis 22. Andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf dem die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen, gleich in dem Dorngestrüpp, überwuchern den Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald wieder, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Enttäuschungen über den Glauben an Jesus, Enttäuschung über unser eigenes Leben, über das Leben anderer Menschen, hat eigentlich ihre Ursache in der Hauptkrankheit unserer westlichen Welt. Wir erwarten Befriedigung. Wir wollen alle, dass es uns gut geht. Wir möchten in allem Erfolg haben. Leid muss gelindert werden. Probleme müssen immer gelöst werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann was mit dem Glauben an Jesus nicht stimmen. Aber ist es wirklich so? Der Glaube in Jesus ist in Ordnung. Jesus ist in unserem Boot, auch in schwierigen Situationen. Und aus irgendwelchen Gründen, die wir vielleicht nie erfahren werden, greift Jesus nicht so ein, wie wir es erwarten und wollen. Das ist jedem von uns schon so gegangen, dass wir etwas erwartet haben, gesagt haben, Herr Jesus, so muss es machen. Und dann hat er es anders gemacht. Und hinterher stellen wir fest, es war super, dass er es anders gemacht hat. Wie wir es vielleicht als sinnvoll und wünschenswert halten. Bedenken wir doch, dass Jesus da ist und bei uns ist, auch wenn die Wellen über unser Lebensboot hinüberschlagen würden. Das Entscheidende ist doch, wenn solche Wellen über uns kommen, über uns schlagen, dass Jesus bei uns ist. Johannes schreibt im 1. Johannes 5, 12, wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Heißt im Umkehrschluss, nur Jesus gibt das wahre Leben. Wer Jesus nicht hat, ist nicht erlöst und hat keine Hoffnung. Und deshalb auch keine positive Zukunft. Deshalb gibt es ja in unserem Leben keine wichtigere Frage. Und die ist unabhängig davon, ob wir glücklich sind, ob es uns gut geht, ob wir traurig sind, ob es uns nicht so gut geht. Die wichtigste Frage ist immer, habe ich Jesus? Ist er in meinem Lebensboot? Der zweite Gedanke. Jesus beherrscht Stürme. Also stellt euch nochmal vor, ihr sitzt da am Bötchen, das See Genezareth hat Meter hohe Wellen und die Boote, die man damals dabei hatten, das waren keine so Boote, wie wir sie hatten, sondern, jo, da würden wir uns heute wahrscheinlich noch nicht mal drauf getrauen. Und wir können uns das ja vorstellen, dass die Jünger panische Angst haben. Die kannten die Stürme, weil sie Berufsfischer waren, wie heftig da Stürme sein können. Und in ihrem Kampf um übers Leben, in dem sie Wasser aus dem Boot schöpfen, in dem sie kämpfen, dass das Boot nicht untergeht, merken sie, dass Jesus immer noch schläft. Also ich finde das echt faszinierend. Also die Jünger kämpfen um übers Leben, die drohen unterzugehen, die drohen zu sterben und Jesus schläft einfach. Wenn das mal kein gesegneter Schlaf ist. Also wenn es so hoch und runter geht, viele mögen ja auch selbst auf dem Meer keinen Wellengang. Ich hatte einmal das Vergnügen, wir wollten nach Helgoland rüberfahren und da hat es auch hohen Wellengang gegeben und vielen Menschen, die mussten ihr Frühstück nochmal sich durch den Kopf gehen lassen. Und Johannes und ich, mein Sohn, wir sind auf den höchsten Punkt gegangen und haben das richtig genossen, wie das Boot so rein und auch doch. Und dann kommt die Durchsage von Kapitän, wir müssen leider umdrehen, weil der Sturm zu heftig ist. Da habe ich mal gefragt, haben ein Besatzungsmitglied gefragt, ja, die anderen Schiffe müssen doch auffahren. Dann guckt er mich so freundlich an und sagt, ja, wissen Sie, das sind erfahrene Seeleute, ich habe Touristen an Bord, deshalb drehen wir um. Und wer schon mal in Helgoland ausgestiegen ist und auf die Börde Boote umgestiegen sind, der weiß, das kannst du bei Sturm wahrscheinlich nicht schaffen, ohne dass du ins Meer fällst und ertrinkst oder so ähnlich. Von dort her war es gut. Aber Jesus hat geschlafen. Das finde ich echt, das finde ich faszinierend an der Geschichte. Also die einen kämpfen um übers Leben und Jesus schläft. Und fassungslos wecken sie Jesus und schreien ihn an, Herr, wir gehen unter. Und manchmal haben wir manchmal auch nicht den Eindruck, dass Gott schläft und keine Ahnung hat, wie es uns im Moment geht, was gerade um uns herum läuft und wir denken, wir müssen da ein bisschen nachhelfen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gebete auch kennt, so Herr, greif doch jetzt ein und veränder es doch endlich und ich bete doch schon so lange und da tut sich nichts und jo, im Beruf ist es schwierig, in der Familie ist es nicht so einfach und so hat sogar David Gott aufgefordert. Er schreibt im Psalm 59, Vers 5, obwohl ich völlig unschuldig bin, kommen sie angelaufen und umstellen mein Haus. Steh auf, Herr, sieh meine Not an und komm mir zu Hilfe. Ich glaube, solche Gebete kennen wir alle. Und wir wissen natürlich, schläft Gott nicht. Er weiß zu jeder Zeit, was wo passiert, so auch Jesus. Er weiß genau, was geschieht. Uns ist natürlich aber verständlich und klar, dass die Jünger in ihrer Todesangst ihn angeschrien haben. Herr, wir gehen unter. Und was macht denn Jesus? Jesus steht dann auf und im Vers 24 können wir lesen, kannst du weiterklicken, Moritz. Jesus stand auf und befahl dem Wind und den tosenden Wellen, sich zu legen. So hörte der Sturm auf und es wurde still. Also so plötzlich, wie der Sturm gekommen ist, so plötzlich war er weg. Und dann kommt eine Reaktion von Jesus, die finde ich echt spannend. Und vielleicht hat er das auch schon uns gefragt, dich und mich gefragt. In Vers 25, wo ist denn euer Glaube? Also er hat sich daran erinnert, eigentlich hättet ihr ja wissen müssen, dass ich alles im Griff habe, ob ich jetzt schlafe oder nicht. Ich habe den Sturm im Griff. Und wir sind geneigt zu denken, aber Jesus ist doch ganz normal, wie sich die Jünger verhalten haben. Warum hast du kein Verständnis für ihr Verhalten? Die haben dich doch geweckt und haben doch genau das getan, was in dem Wort Gottes steht und immer wieder aufgezeigt wird, dass wir uns in jeder Not an Jesus wenden können, an Gott wenden können. Und nun machen das die Jünger und Jesus macht ihnen einen Vorwurf. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten. Vielleicht hätten wir ihm aufgezählt, wie schrecklich der Sturm ist und keine Ahnung. Warum? Jesus zweifelt an ihrem Glauben. Und es scheint wie ein Widerspruch zu sein. Sie haben ihn geweckt, er hat den Sturm gestillt und jetzt sagt ihnen Jesus eigentlich, ich zweifle an eurem Glauben. Aber was wir sehen können und was aus der Geschichte vielleicht auch deutlich wird, die Jünger haben in dieser Situation Jesus nicht als Gott angesprochen, sondern sie haben ihm vielmehr einen Vorwurf gemacht. Hey, wir kämpfen da um unser Leben und du schläfst. Wir brauchen jeden Mann hier oben, der Wasser aus dem Boot rausschöpft. Jeder Mann wird jetzt gebraucht und Jesus, du musst uns auch helfen. In ihrer Verzweiflung waren sie konfus, haben die Übersicht verloren und trauten Jesus nicht zu, dass er Herr der Lage ist. Trauen wir in Herausforderungen des Lebens Jesus zu, dass er es im Griff hat? Trauen wir Jesus zu, dass er uns das Lebensschiff durch die Wellen bringt? Trauen wir das Jesus zu? Die hatten ja schon viel mit Jesus erlebt. Wer von uns hätte nicht gerne die Wunder und Zeichen gesehen, die Jesus getan hat? Totes Kind auferweckt, Blinde wurden sehend, Taube wurden hörend, der Gelähmte, der übers Dach reingebracht wurde, wurde geheilt. Und trotzdem dachten sie in der Situation, Jesus ist überfordert. Und ganz ehrlich, haben wir das nicht auch schon so gedacht, dass Jesus mit deiner Lebenssituation überfordert ist? Also sie haben gedacht, auch Jesus kann diesen schrecklichen Sturm nicht unter Kontrolle bringen. Aber wir wissen, sie haben sich getäuscht. Natürlich kann Jesus jede Lage unter Kontrolle bringen. Und darüber waren sie erstaunt. In Vers 25 lesen wir, entsetzt und erstaunt sagten die Jünger zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm, wenn er es befiehlt. Also ihre Frage war, wer ist dieser Mensch? Können wir uns das vorstellen, die sind mit Jesus unterwegs. Also ich kann mir das vorstellen, wenn man mit Menschen doch unterwegs ist, so eng miteinander arbeitet, dann kennt man sich doch. Und trotzdem hatten sie Fragezeichen. Aber wir wissen, dieser Mann, Jesus ist der Sohn Gottes, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Und es gibt nichts, was er nicht beeinflussen und nichts verändern kann. Das möchte ich dir auch in deine Lebenssituation zurufen. Es gibt für Jesus nichts, was er nicht verändern kann und verändern will. Wir können wissen, dass er zu jeder Zeit auf übernatürliche Weise helfen kann. Wir haben doch das alles schon erlebt. Wir wissen, Jesus, wie ich schon gesagt habe, hilft nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Aber egal, was uns dieses Jahr, dieses neue Jahr begegnet, jederzeit können wir uns an Jesus wenden. Jesus lädt uns doch ein, zu ihm zu kommen. Dazu möchte ich echt einladen. In Matthäus 11, 28 steht, kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und ich glaube, wenn wir so ans neue Jahr denken, da gäbe es vieles, was uns unruhig machen könnten. Ganz ehrlich. Aber die Einladung von Jesus ist heute, dass wir zu ihm kommen und er sieht auch, dass wir unter Lasten leiden und er uns seine Ruhe geben möchte. Oder wie Petrus uns auffordert, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das wissen wir doch, den Bibelvers können wir auswendig. Aber wie ist denn wirklich, wenn Sorgen kommen? Fällt es uns denn leicht, sie an Gott abzugeben? Wie gesagt, vielleicht haben wir denn auch den Gedanken, dass Gott schläft und es nicht drauf hat. Aber auch in dieses neue Jahr, das kommt, dürfen wir das ganz praktisch anwenden. Die Hilfe, die wir brauchen, die kommt alle einzig und allein von Gott. Wir lesen im Psalm 121 in den Versen 1 bis 3, ganz bekannter Psalm. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Also erwarte sie nicht von den Bergen. Und der Psalmist geht ja weiter. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Und das ist das, was Gott uns auch fürs neue Jahr zuruft. Gott schläft nicht. Gott wird zu seiner Zeit die Dinge regeln, so wie er es braucht. Also die Hilfe kommt jetzt nicht von den Bergen, auch wenn wir die mögen. Echte Hilfe kommt einzig und allein von unserem Gott. Selbst wenn neue Krisen und Herausforderungen im neuen Jahr kommen, meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich möchte zum Schluss kommen. Ein paar Schlussgedanken noch. Egal wie düster die Prognosen für dieses Jahr auch sein mögen, sollten wir dann als Gemeinde in diesem Jahr, das kommt, abwarten und schauen, wie sich alles entwickelt, in welche Richtung es geht und entsprechend handeln. An der Stelle möchte ich sagen, nein und nochmals nein. Wir dürfen uns als Gemeinde davon nicht beeindrucken lassen und auch nicht abhalten lassen. Auch nächstes Jahr werden wir uns als Gemeinde aufmachen. Und das müsstet ihr eigentlich wissen, was kommt, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen Freiheit erleben, dass Menschen ihre Berufung entdecken und dass wir Menschen helfen, dass sie einen Unterschied machen. Könnt ihr euch noch erinnern? Das ist die Vision unserer Gemeinde. Und das lassen wir uns von äußeren Umständen nicht madig machen. Das ist unser Auftrag, den wir von Gott als Gemeinde haben, egal wie es aussieht. Auch dieses Jahr werden wir mit Menschen beten. Auch das Ministry wird nächstes Jahr mit dienen und beten. Und wir beten und glauben für Wunder und Zeichen. Wir glauben, dass übernatürliche Zeichen in unserer Mitte geschehen werden. Wir werden auch nächstes Jahr verschiedene Gastprediger haben. Wir werden Open Doors bei uns haben. Wir werden wieder den Markus Habicht von AVC da haben. Wir werden jemanden von der internationalen christlichen Botschaft von Jerusalem bei uns haben. Wir werden nächstes Jahr eine Taufe haben. Ich möchte euch einfach darauf einstimmen, was nächstes Jahr geplant ist und vieles mehr. Im Predigerbuch, das habe ich auch nachgelesen, können wir Folgendes lesen. Prediger 11, Vers 4. Wer immer auf das passende Wetter wartet, wird nie säen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Wir schauen auf Jesus. Wir vertrauen Gott. Und wir vertrauen Gott, dass er uns vor Fehlentscheidungen bewahrt. Und mein Wunsch wäre es, dass Jesus im kommenden Jahr uns nicht fragen muss, wo unser Vertrauen ihm gegenüber geblieben ist, sondern dass er sich freuen kann, dass wir in jeder Lage ihm voll und ganz vertrauen. Und auch dieses Jahr, das neue Jahr, wo kommt, 2024, wollen wir den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, erfüllen. Egal wie stark der Sturm kommen mag. Und ihr wisst ja, mein Lieblingsvers ist aus dem Kolosserbrief, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, Gemeinde Jesu. Wir haben die Hoffnung in unserem Leben, weil Jesus in uns wohnt. Und diese Hoffnung möchten wir dort, wo wir leben, weitergeben. wenn wir hoffnungslosen Menschen begegnen, wenn wir Geschwister begegnen, die entmutigt sind. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir vertrauen Jesus, der uns aussagt. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist die Zusage von Gott, auch für das neue Jahr. Und das macht mir Mut. Das gibt mir Hoffnung, weil wir im Reich Gottes unterwegs sind, weil Jesus mit uns und bei uns ist und weil die Hoffnung der Herrlichkeit in uns lebt. Und ich erwarte für das kommende Jahr so viel mehr von Gott. So viel mehr für unsere Gottesdienste, so viel mehr, dass neue Menschen in unsere Gottesdienste kommen und sich von Herzen zu Jesus bekehren. Und dass wir Mut haben, Veränderungen in unserem Leben zuzulassen, dass wir Mut haben, Veränderungen anzunehmen, weil der Gott, der uns dieses Jahr gesegnet hat, wird auch nächstes Jahr mit uns gehen. Der Gott, der uns dieses Jahr gesegnet hat, wird uns auch nächstes Jahr segnen. Und egal, wie unsere Lebensstürme auch aussehen mögen, eines haben wir alle festgestellt: Gott ist treu. Und er lässt auch manchmal zu, dass wir an ihm zweifeln. Das kann Jesus ertragen. Aber er möchte dir zurufen: Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Er möchte uns zurufen, dass er alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Ich möchte zum Schluss beten und dann möchte ich die Lena bitten, dass sie uns am Klavier begleitet. Und dann wollen wir auch miteinander zum Jahresabschluss Abendmahl feiern. Und im Abendmahl darf uns so deutlich werden, wie groß das Erlösungswerk von Jesus Christus ist. Was in dieser Erlösung alles enthalten ist, dass er uns befreit hat von der Knechtschaft der Sünde, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu ihm Abba, lieber Vater, sagen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass Heil und Heilung in seinem Blut ist und dass sein Blut noch dieselbe Kraft hat. Und das wünsche ich uns alle, dass Gott uns im Abendmahl begegnet. Dass wir das spüren von seiner Gegenwart und von seiner Herrlichkeit. Ich möchte zum Schluss beten. Jesus, ich danke dir auch für diesen Morgen. Danke, dass du uns Hoffnung machst durch dein Wort, dass du, wenn wir Stürme erleben, dass du mit uns im Sturm bist, dass du mit uns bist im Lebensboot und dass wir dir vertrauen dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du, Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns wohnst und lebst. Und Herr, ich möchte dich besonders bitte für Menschen, die dich so heute Morgen besonders brauchen, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen Mut machst. Danke, Jesus, dass du, der Geist Gottes, uns ermutigt und uns Hilfestellung gibt, Herr, mit dir in den Lebensstürmen durchzuhalten, dass du uns durchträgst, dass unser Leben in deiner Hand ist. Und Herr, mit dem Gedanke möchte ich auch die Gemeinde segnen für das kommende Jahr, dass du ein treuer, mächtiger und starker Gott bist und dass du uns hilfst, den Auftrag, den du uns als Gemeinde gegeben hast, dass Menschen zum Glaube kommen, Freiheit erleben, ihre Berufung kennenlernen und dass sie einen Unterschied machen, wo sie leben. Herr, dass wir den erfüllen können mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft. Ich preise dich dafür und danke dir dafür, Jesus. Amen. Möchten Stefan bitten?